Ich glaube, das sind zwei Themen. Das eine ist, du musst als Marke erstmal deine Hausaufgaben machen, bevor du in solche Kooperationen einsteigst. Das heißt, bei uns tatsächlich erstmal dieser Markenschärfungs-, Markenverjüngungsprozess. Wie stehen wir nachher im Regal? Und das hat sich dann quasi so über die Jahre entwickelt. Und so, dass wir halt heute, sag ich mal, von der Marke so aufgestellt sind, dass wir das alles auch überhaupt einsteuern, handeln und größer machen können.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Hello, heute ohne Johannes und deswegen heute ohne Was geht Romy, was geht Johannes? Denn Johannes ist schon auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub. Kurz vor Weihnachten, damit er zu Heiligabend auch wieder zurück ist. Und ich verbringe hier noch die letzte Woche im Büro. Bei uns ist gerade super viel los. Wir hatten gestern Weihnachtsfeier, was sehr cool war. Wir waren im Palazzo in Mannheim zum zweiten Mal mit der gesamten Mannschaft. Ich glaube, wir waren so um die 100 Leute. Das war mega cool. Und ja, jetzt beginnt so ein bisschen der Endspurt. Wir merken gerade, alle um uns rum werden krank. Leider fallen auch hier gerade viele aus. Und deswegen, hoffe ich, dass es euch gut geht, dass es euch nicht erwischt hat und dass es euch vor Weihnachten nicht noch erwischt. Und ich wünsche euch mal stellvertretend auch für Johannes hier frohe Weihnachten. Das ist die letzte Folge vor der Winterpause. Und ja, eine schöne Zeit mit euren Liebsten, Zeit zum Runterkommen und ja, einen guten Rutsch auf jeden Fall. Deswegen auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr alle so fleißig dieses Jahr gehört habt. Das bedeutet uns sehr, sehr viel und macht uns sehr viel Freude. Wir freuen uns jede Woche, neue Folgen aufzunehmen und dass sich der Podcast so toll entwickelt hat. Und da geht der größte Dank an euch, aber auch an unser liebes Team, an Maxi, an Larry, an Laurenz und alle, die an dem Podcast beteiligt sind, an alle Gästinnen, die dieses Jahr da waren. Und in diesem Sinne wünschen wir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, letzte Folge für dieses Jahr. Und macht's gut! Frohe Weihnachten! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Why Not. Wir haben heute Alicia und Nicolas Lindner von Annemarie Berland zu Gast. Annemarie Berland macht seit 1959 Naturkosmetik und die beiden Geschwister führen das Familienunternehmen seit 2020 nun in dritter Generation. Die durchschnittliche Kundin war, muss man glaube ich sagen, in ihren 50ern und 2020 wurde das Ganze glaube ich einmal auf den Kopf gestellt, nämlich von der lieben Nova Lana Love, einer der bekanntesten Influencerinnen in Deutschland, die natürlich eine deutlich jüngere Zielgruppe hat und mit ihrer großen Kooperation mit Annemarie Berland auch einmal diese Zielgruppe mitgebracht hat. Darum soll es heute gehen, aber vor allem auch ein bisschen mal einen Blick hinter die Kulissen von einem Familienunternehmen zu werfen, wie man Familienunternehmen übernimmt, was man mit einem Traditionsunternehmen machen muss, wie viel Veränderung tut gut, wie viel Veränderung braucht man vielleicht auch. Und in diesem Sinne herzlich willkommen im Podcast, liebe Alicia und lieber Nicolas.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr.
War es schon immer für euch klar, dass ihr einmal euer Familienunternehmen auch übernehmt oder gab es da auch Phasen, wo ihr dachtet, ach, vielleicht machen wir auch was ganz anderes?
Das ist tatsächlich eine Frage, die uns häufig gestellt wird. Ich glaube, die Antwort ist irgendwie naheliegender, als man sich das so denkt. Also mein Bruder und ich wussten, glaube ich, schon ziemlich früh, dass wir ins Unternehmen einsteigen wollen. Für mich persönlich ist Naturkosmetik das Allerschönste auf der Welt. Und dann auch Naturkosmetik im eigenen Familienunternehmen machen zu können, das ist für mich, also besser kann es nicht werden.
Ich habe schon vor dem Studium habe ich eine Ausbildung gemacht, als Industriekaufmann sogar auch in einem Kosmetikunternehmen. Das heißt, da war es dann auch schon selbst in der Ausbildung klar, dass mich Kosmetik interessiert. Ich habe dann nochmal einen kurzen Abstecher gemacht in die Private Equity Welt, um festzustellen, dass es gar nicht meine Welt ist und bin dann geläutert schnell zurückgekommen.
Also war der Weg schon auf jeden Fall so ein bisschen vorgezeichnet, das kann man schon so sagen.
Ja, schon irgendwie. Also es ist halt tatsächlich so, du wächst mit dem Thema auf, das Familienunternehmen, jeder redet quasi von Kindheitsbeinen an ständig und überall über Naturkosmetik und über das Familienunternehmen. Das heißt, du wächst auch wirklich rein, du kennst dich dann auch vor dem Job schon einigermaßen gut aus und da entsteht einfach so ein natürliches Interesse für das Thema und es wächst und gedeiht und wird immer größer.
Ja, und auch ganz wichtig, entschuldige, ganz wichtig ist aber auch, dass wir uns immer frei entscheiden durften, ob wir ins Familienunternehmen einsteigen wollen oder nicht. Also da gab es nie den Druck oder den Zwang, dass wir jetzt nur das machen durften, und sondern das war sehr frei, und das hat, glaube ich, auch geholfen, um sich positiv dafür zu begeistern.
Für welche Bereiche seid ihr dann genau zuständig? Habt ihr die zwischen euch aufgeteilt? Habt ihr dann auch, wart ihr vorher in anderen Unternehmen, wo ihr die Bereiche dann schon mal mit betreut habt und von dort dann auch ein paar Learnings mitgenommen habt?
Ja, witzigerweise komme ich ja quasi, wie ich gerade gesagt habe, eigentlich aus Private Equity, Finanzen, Controlling. Das liegt mittlerweile bei Alicia. Und Alicia war bei einer Markenstrategieberatung, und Marke und Strategie liegt jetzt bei mir. Das heißt, es war von Anfang an nicht wirklich geplant, sondern das ist, sag ich mal, organisch gewachsen, das Ganze. Und heute ist es so, dass bei Alicia sozusagen die Vertriebe liegen, Training, Finanzen, Controlling und so Private Label Geschäft. Habe ich was vergessen?
FIBU, Finanzbuchhaltung.
Genau. Und bei
und
mir,
Risikomanagement.
Auch das. Dann sind wahrscheinlich noch ein paar weitere einfallen, wenn wir noch ein bisschen überlegen. Und bei mir liegt sozusagen, um es kurz zu machen, so die Bereiche, also wir sind ein produzierendes Unternehmen, das heißt so die Bereiche von erstes Idee, Forschung, Entwicklung, Marketing, dann über die Entwicklung, über den Einkauf, über die Produktion, also die ganze Wertschöpfungskette entlang, bis dann zur Auslieferung. Also ich stelle dann sozusagen dann das Produkt bereit, Alicia und ihr Team, die verkaufen es dann ganz fleißig. So ist natürlich nicht, sondern wir arbeiten da eng zusammen, sind abgestimmt, und Marketingvertrieb ist dann natürlich für tätig.
Wie lief die Übernahme 2020 ab? Würdet ihr sagen, eure Mitarbeiter, ich glaube, ich habe gelesen, über 260, haben von der Übernahme gar nicht viel mitbekommen? Oder würdet ihr sagen, dass ihr auch einfach dann in dem Moment viel verändert habt?
Ich würde schon sagen, dass sie viel davon mitbekommen haben. Das ist natürlich auch einfach ein Zeitgeistthema, mit welchem, welcher Führungsstil einem liegt. Und ich würde es per se mal sagen, dass mein Bruder und ich einen anderen Führungsstil haben, als unser Vater den hatte. Wie gesagt, das ist einfach der Zeit geschuldet. Und mich würde es überraschen, wenn die Mitarbeitenden sagen würden, dass jetzt nicht, dass es keinen Unterschied macht, ob mein Bruder und ich Geschäftsführer sind oder mein Vater damals. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied macht. Vom Prozess selbst hoffe ich, dass sie nicht so viel mitgekriegt haben oder zumindest eher die positiven Dinge mitgekriegt haben. Weil so ehrlich muss man auch sein, so ein Generationswechsel von der zweiten auf die dritte Generation geht nie geräuschlos. Mhm.
Idealerweise haben sie nur die zuschlagenden Türen gehört.
Die gibt es nämlich auch, und die braucht es auch. Allein schon, also unser Papa hat das Unternehmen 40 Jahre lang alleine geführt. Mhm. Und aufgebaut und groß gemacht, und dann irgendwann kamen zwei seiner vier Kinder, nämlich mein Bruder und ich, und haben gesagt, hey, wir können uns auch vorstellen, mitzumachen, und wollen auch super gerne einsteigen. Und dann hatten wir diesen Generationswechselprozess tatsächlich 2011 schon angestoßen und nach auch, ich sag mal, Spielregeln der Zusammenarbeit festgelegt, aber auch ganz operativ schon Bereiche übergeben. Und 2020 war dann am 01.01.2020, unglaubliche 3 Monate vor Corona, war der Moment dann, als unser Papa gesagt hat, ja, ach komm, jetzt macht ihr das mal.
Und dann war es soweit. Und seitdem ist euer Vater auch raus, komplett?
Yes.
Ja.
Ja, also aus dem Operativen.
Genau, aus dem Operativen, aus dem Tagesgeschäft. Wir möchten, wollen und will er auch natürlich trotzdem eingebunden bleiben. Das heißt, wir haben unterschiedliche, sag ich mal, Plattformen geschaffen, wo er, sag ich mal, auf strategischer Ebene noch gut mitwirken kann. Das haben wir jetzt gar nicht wegen ihm gemacht oder nur wegen ihm, sondern das wird man tatsächlich jetzt auch ohne ihn weitermachen, weil es sich einfach bewährt hat. Das heißt, wir haben so einen Lenkungsausschuss zum Beispiel, der trifft sich jedes Quartal, da wird über strategische Projekte berichtet. Wir haben einen Beirat installiert, da ist er auch mit drin. Und natürlich sowieso über die Gesellschafterversammlung etc.
Was waren die Themen, die ihr als erstes komplett neu angestoßen habt in dem Moment? Und welche, oder gab es Themengebiete, bei denen ihr gesagt habt, das jetzt wirklich überholt, das müssen wir jetzt irgendwie zu Ende bringen?
Fange ich vielleicht an, weil ich kam, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr vor dir, Alicia. Damals gab es auch noch nicht sowas wie einen Onboarding-Prozess oder überhaupt mal die Überlegung, wo könnte er denn überhaupt arbeiten, sondern ich kam halt ins Unternehmen und hieß, ja, jetzt arbeite halt mal mit. Und dann saß ich da halt so, wusste jetzt auch nicht so genau, was ich machen soll, bin deswegen erstmal ein halbes Jahr mit dem Außendienst mitgereist und konnte mal unsere Kunden kennenlernen und andere Marken besser verstehen und habe da auch schon ganz viel lernen können und kam so zurück mit dem Gefühl, dass wir ganz, ganz tolle Produkte haben, weil wir ganz viele wirklich begeisterte Fans haben, die auf die Produkte und die Wirkung schwören. Allerdings hatten wir auch so ab und zu oder auch mal häufiger die Rückmeldung, ja, kenne ich von meiner Mama. Benutzt meine Mama, ja. Das war das eine und so ganz viele unterschiedliche Geschichten gehört. Also wir haben ganz viele Geschichten, aber das war alles so ein bisschen wirr. Und dann kam ich irgendwie zurück, habe mit unserer Marketingleitung gesprochen, habe gesagt, wir haben da ganz viel Potenzial, so wie ich sehe, bauen da wirklich auf was ganz Tolles aus, aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen stringenter werden, moderner und irgendwie auch ein bisschen schärfer in der Markenkommunikation. Und das fand sie super. Dann haben wir zusammen sogar noch diesen Markenstrategieprozess angestoßen. Und dann ist sie aber leider ausgefallen, so ganz am Anfang des Prozesses. Und wie es so in einem Familienunternehmen manchmal so ist, hieß es, ja, kannst du das nicht machen? Und ja, nicht wissend, was da auf mich zukommt, habe ich halt mal ja gesagt und war dann schnell Interims-Marketingleiter und durfte dann quasi diesen ganzen Marken-Relaunch-Prozess begleiten. Was unheimlich spannend war, unheimlich toll, weil man hat sich intensiv mit der Marke beschäftigt. Man konnte sich natürlich auch einbringen. Und aus diesem Interim wurden dann auch quasi 4 Jahre. Und ja, ich würde sagen, das war so das erste große Projekt, das, was wir hatten, irgendwie nicht zu vergessen, sondern quasi auf dem aufzubauen und es irgendwie moderner zu machen, die Kommunikation zu schärfen und es dann zusammen mit dem Team, ja, Verpackungsrelaunch, Aussagen neu, Webseite neu, also alles, was irgendwie zum Handel oder zum Endverbraucher geht, einmal in die Hand nehmen und sagen, guck, passt denn zur geschärften Marke oder nicht, oder müssen wir es überarbeiten? Und eigentlich haben wir ehrlich gesagt alles überarbeitet.
Mhm. Das stimmt. Und ich meine, das sind die Themen, die man, glaube ich, außen ganz deutlich gesehen hat, der tatsächliche Relaunch der Marke. Und aber intern gab es natürlich auch ganz viele kulturelle Themen, wie zum Beispiel, wie wollen wir führen, wie viel Verantwortung liegt bei unseren Führungskräften, bei den AbteilungsleiterInnen. Und ich glaube, das war auch ein riesengroßer kultureller Change, den wir da angestoßen haben und den auch nicht alle cool fanden, muss man auch sagen. Das ist ja nicht so, dass alle sagen, juhu, endlich kommt die neue Generation und hat neue Ideen, sondern, also ich glaube, wir haben neulich mal nachgezählt, ich glaube, die Hälfte von unseren damaligen AbteilungsleiterInnen ist heute nicht mehr da, weil es entweder von der einen oder von der anderen Seite her nicht mehr gepasst hat. Mhm. Aber es gibt halt auch die andere Hälfte, die noch da ist und die zum Teil über sich hinausgewachsen ist, natürlich auch in der Corona-Zeit. Ja. Mhm. Also das ist nicht immer so ganz einfach und am Anfang zweifelt man da manchmal auch und denkt sich, oh, jetzt hat die Person gekündigt, die schon so und so lange da ist, das denn das Richtige, was wir machen? Aber heute haben wir eben genau das Führungsteam, was zu uns passt und wir passen zum Führungsteam. Das ist so, so wertvoll, gerade wenn wir in der Krise, der Krise, der Krise, der Krise unterwegs sind und einfach weißt, du hast das geilste Team der Welt. Dann
Und uns war das gar nicht so aufgefallen. Also es war jetzt nicht so, dass man sich dann hingesetzt hat mit dem Rotstift und hat gesagt, so, die passen jetzt nicht mehr zu uns, sondern das ist uns irgendwie Jahre später, haben wir mal draufgeschaut und gesagt, okay, wer ist denn heute noch da von damals und dachten, hoppla. Ja, das heißt, viel Veränderung drin. Aus ganz unterschiedlichen Gründen.
Also euer Rat auch einfach wirklich mutig zu sein und auch für die eigenen Werte, die man dann vielleicht ins Unternehmen neu mit einbringt, auch wirklich einzustehen. Und nur so kommt man dann auch an den Punkt, wo ihr gerade sagt, wo du ja auch sagst, Alicia, so, wir haben jetzt das coolste Team und wir sind da verdammt stolz drauf. Und das bedeutet manchmal auch, dass es einfach eine natürliche Fluktuation gibt.
Ja. Und gerade auch im Familienunternehmen, da ist ja eine unheimlich hohe Konstante, was das Top-Management angeht. Ja, da ist ja keiner gewohnt, dass alle 2-3 Jahre irgendwie jemand Neues kommt, sondern dass dann tatsächlich so nach 40 Jahren hast du dann eine faire Chance, dass dann jemand Neues kommt. Und das muss ja auch passen. Also die Leute müssen ja auch zu unserer Idee und zu unserer Vision des Unternehmens passen und umgekehrt. Und insofern ist das manchmal in dem Moment tut's weh, aber im Nachhinein ist es oftmals der richtigere Weg und der danach ist es oftmals besser. Also für diejenigen, die gerade in der Situation stecken, danach ist besser als davor.
Würdet ihr irgendwas anders machen, wenn ihr jetzt nochmal 2 Jahre zurückspult mit den Erfahrungen, die ihr jetzt mitgenommen habt?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir waren relativ schnell auf dem Driver's Seat, sprich auch während der Corona-Pandemie, wo halt kein Mensch wusste, wie es geht. Und ich glaube, wir haben relativ viel Zeit drauf verwendet, am Anfang alle Informationen zusammenzusuchen und kamen dann irgendwann, also gefühlt im März ging es los und so im April kam man irgendwann drauf zu sagen, okay, scheißegal jetzt, was die anderen sagen und was die anderen machen, keiner hat einen Plan. Keiner weiß, wie die Lage ist, keiner weiß, wie sie es entwickelt. Wir machen das jetzt, wir fahren jetzt auf Sicht und wir holen alle AbteilungsleiterInnen und die Führungskräfte an Bord, die den Prozess mit uns gestalten müssen. Und zumindest ich hatte ganz lange noch das Gefühl, dass ich noch die Versuch habe, die Fäden zusammenzuhalten und versucht zu überblicken, welche neue Verordnung jetzt in der F&E, also in der Forschung und Entwicklung oder in der Logistik oder in der Verwaltung, welche Implikationen hat. Und da war mein Bruder relativ schnell dabei zu sagen, hey Alicia, wir kriegen diese Komplexität nicht gewuppt. Wir müssen sie dahin geben, wo die Profis sitzen. Und die Profis sind halt die AbteilungsleiterInnen oder die TeamleiterInnen, die danach halt viel tiefer drinstecken. Also, long story short, ich glaube, würde ich heute nochmal im März 2020 stecken, würde ich einfach früher sagen, so, hol die Leute an Bord, sag von vornherein, hey, wir haben keinen Plan, was hier passiert. Da scheint irgendwie ein globaler Infarkt zu sein. Komm, jetzt machen wir uns gemeinsam Gedanken, wie wir es hinkriegen. Mhm.
Ich glaube, ein sehr guter Tipp. Ich glaube, das ist ja auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt ein Familienunternehmen nimmt oder ob man irgendwo auf einer neuen Position anfängt. Aber dass es einfach wichtig ist, die Leute immer mit ins Boot zu holen und miteinander zu kommunizieren, statt einfach für sich selbst zu denken, ich muss das jetzt hier alleine hinbekommen. Weil das stimmt de facto ja einfach nicht. Und oft, also ich kenne wenig Situationen, wo man danach wirklich denkt, super, dass ich das alleine gemacht habe.
Ja. Außer eine Weltreise. Ich habe meine Weltreise alleine gemacht. Das war eine gute Idee. Aber damit hat sich auch mein Kontingent an Sachen, die ich alleine machen will, erschöpft.
Klar, manche Sachen bleiben da auf jeden Fall noch übrig.
Aber darf ich die Frage noch einmal meinem Bruder geben, was würdest du denn anders machen im Nachhinein?
Also ich glaube, auf die letzten 2 Jahre zurückgeblickt, glaube ich, den Umständen entsprechend haben wir es ganz gut gemacht. Also wir sind seit 2017 auch schon in der Geschäftsführung. Das heißt, wir konnten uns auf die Position gut vorbereiten. Und dann kam ja Corona, dann war eh alles anders. Und dann ging es eh nur noch auf Sicht. Und ich glaube, dieses auf Sicht fahren haben wir ganz gut gemacht. Also was würde ich jetzt anders machen? Also die Faktenlage von heute haben, schon mal die Energiepreise früher sichern. Aber ich glaube, darum geht es jetzt nicht. Ich glaube eher so am Anfang, also was hätte ich so 2015, 2016, 2017 anders gemacht? Ich glaube, da gibt es dann schon einige Themen mit, ja, wo man quasi ins eigene Unternehmen reinkommt, mit doch relativ wenig Berufserfahrung und erst seinen Weg finden muss und sich dann halt auch im eigenen Unternehmen ausprobiert und halt auch im eigenen Unternehmen Fehler macht. Und das ist so die Diskussion und die Gespräche, die ich jetzt gerade oder wir mit unserer jüngsten Schwester haben, die jetzt auch sagt, so, ja, sie hat Interesse und wie würden wir es denn ihr quasi empfehlen, ins Unternehmen reinzukommen? Ja, da wäre dann die Antwort wahrscheinlich nicht so wie ich reinkommen und dann gleich quasi so ein Riesenprojekt Marco-Relaunch und neue Rolle Marketingleiter und Learning on the Job und eigentlich nur dank der vielen tollen Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen irgendwie das Ganze richtig wuppen, sondern halt irgendwie schon mit mehr Erfahrung ins Unternehmen reinkommen hängt. Weil es ist tatsächlich so, dadurch, dass wir noch selber forschen und selber produzieren und selber Marketing haben und die ganzen anderen Abteilungen, es ist wirklich ein saukomplexer Laden. Und es dauert wirklich ewig, bis man es mal verstanden hat.
Und das Problem ist ja, wenn man reinkommt in das Unternehmen und gerade wenn mein Bruder und ich waren beide quasi im Außendienst gestartet, um da die Marke zu erleben, ein Kundengespräch zu erleben. Und dann kommst du ins Unternehmen rein und dann hast du ja erstmal das Gefühl, jetzt weißt du, wie der Laden läuft, ja. Und das ist ein furchtbar altmodisches Wort, aber es trifft die Demut, die es eigentlich bräuchte, die hat man halt naturgemäß nicht, weil man sich denkt, ja, ich war ja draußen, ich weiß ja, was die Kunden sagen, so, das muss doch so und so und so gehen. Und ja, die Demut ist, glaube ich, ein
bis du mal gecheckt hast, dass alles einen Grund hat. Das habe ich lange gebraucht, ja. Fand vielleicht nicht gut, aber es gab zumindest immer mal eine Begründung.
Ja, ich glaube, das sind ja viele gute Tipps, auch immer, wenn man in neue Unternehmen kommt, so wie ich gesagt habe. Also vielleicht auch mit ein bisschen mehr Demut, mit ein bisschen weniger Ego auch rein und ein bisschen mehr Leuten zuhören, warum Sachen so vielleicht passieren, wie sie passieren. Nikolas, du hast gerade eben schon angesprochen, dass ihr dann viel Arbeit in das Thema Markenrelaunch gesteckt habt und ein Teil davon waren auch solche Kooperationen oder vor allem die Kooperation mit Nova Lanerlof. Ich weiß gar nicht, wie viel Follower hat Nova Lanerlof?
Ich glaube aktuell so um die 1,8.
Millionen, nehme ich an.
Ja.
1,8 genau. Millionen Followerinnen. Und zumindest in der Außenwahrnehmung und auch für mich hat es sehr viel verändert für euch als Marke. Ihr wurdet, glaube ich, auch deutlich anders wahrgenommen. Und seitdem sehe ich euch auch super oft auf Instagram, auf Events. Auch, ich glaube, vor 2-3 Wochen war ein Dinner, glaube ich, habe ich gesehen abends, als die neuen Lippenpads vorgestellt wurden mit dem Who is Who der Branche und natürlich auch wieder mit Nova Lanerlof. Wie kam diese Kooperation zustande? War das eine normale Influencer-Kooperation, wo man gemerkt hat, die funktioniert so gut, die Chemie zwischen euch stimmt und dann wurde da was Größeres draus oder ist sie bewusst auf euch zugegangen?
Ich glaube, das sind zwei Themen. Das eine ist, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, du musst als Marke erstmal deine Hausaufgaben machen, bevor du in solche Kooperationen einsteigst. Das heißt, bei uns tatsächlich erstmal dieser Markenschärfungs-, Markenverjüngungsprozess. Wie stehen wir nachher im Regal, am Point of Sale und wie wirken wir da? Also da haben wir erstmals in den ersten Jahren, also 2015, 16, 17, so ganz viel Zeit investiert und haben dann irgendwann gesagt, so jetzt sehen die Produkte so aus, wie wir es uns vorstellen. Jetzt können wir auch jetzt so langsam in die Kommunikation gehen, haben auch angefangen, dann in die Werbung zu investieren, das heißt auch in Print und haben nebenher quasi auch den Bereich Social Media und E-Commerce aufgebaut. Das hat aber auch schon 2015 begonnen. Also jetzt unsere Leiterin, die Katharin Stockinger.
Schöne Grüße an der Stelle, die ist ein großer Fan von dem Podcast.
Sie hat quasi mit mir gemeinsam angefangen und dann war das eine One-Woman-Show im Endeffekt. Und das hat sich dann quasi so über die Jahre entwickelt. Und so, dass wir halt heute, sag ich mal, von der Marke, aber auch von der Reputation, auch vom Team her intern so aufgestellt sind, dass wir das alles auch überhaupt quasi einsteuern, handeln und ja auch größer machen können. Jetzt mit Farina war es eine andere Geschichte. Das war jetzt keine großartige Marketingstrategie, sondern das war wirklich eine, ja, man muss sagen, schon fast Glück am Anfang und es gehört auch dazu, weil die Katrin hatte tatsächlich die Farina damals besucht, da war die Farina schon Influencerin, aber noch deutlich kleiner, hatte die Augenpads vorbeigebracht, damals noch gab es die goldenen noch nicht, sondern das waren die Hyaluron-Augenpads und Farina fand die einfach gut. Und diese Augenpads haben Farina quasi immer wieder begleitet und sie wurde immer größer und bekannter und weil sie halt Marke und Produkt cool fand, hat sie auch immer mal wieder darüber gesprochen und ist auch mit Katrin und mit uns einfach in Kontakt geblieben und somit sind diese Hyaluron-Augenpads quasi mit Farina groß geworden. Also wirklich ein absoluter Glücksgriff und Fall.
Heißt, sie hat erst das alte Produkt immer mal wieder promotet und hat es auch immer wieder bei sich gezeigt, weil sie es über einen gewissen Zeitraum einfach immer selbst verwendet hat und irgendwann hat man dann gemerkt, die werden eigentlich eh schon mit ihr verbunden.
Voll.
Und dann hat man ihre eigene Edition draus gemacht.
Ja, und ihre Lieblingsfarbe ist Gold.
Genau, da gab es gar keine andere Wahl. Sonst müssen wir mal die Augenpads-Farbe an Farina anpassen und dadurch sind dann die goldenen Augenpads entstanden.
Und was aber auch dazu kam, was ich sag mal diesen Hype auch unterstützt hat, ist also zum einen natürlich das super authentische, die super authentische Liebe von Farina zu unserem Unternehmen und die super authentische Liebe von unserem Unternehmen zu Farina und von den Personen natürlich. Und natürlich kommt auch dazu, dass das Thema Naturkosmetik total im Auftrieb ist. Naturkosmetik ist ein totales Zeitgeistthema. Das hat natürlich irgendwie sich gegenseitig befeuert. Ja, und mein Bruder hat gerade von Glücksmomenten gesprochen. Da kommt einfach so vieles zusammen, wo du im Nachhinein sagst so, hey, wir könnten es jetzt als Mega-Strategie und als Ergebnis von vielen Workshop-Tagen verkaufen. Aber manchmal ist es halt auch einfach Glück. wenn du mit den richtigen Leuten an der zur richtigen Zeit sprichst und halt die Biochemie, wie wir sagen, stimmt.
Hattet ihr eine direkte Strahlkraft von der Kooperation, von dem Produkt dann mit Farina auch auf eure anderen Produkte direkt gemerkt, dass ihr gemerkt habt, okay, da kaufen jetzt dann viele die Augenpads, aber nehmen dann auch immer mal noch ein anderes Produkt mit?
Schwer zu sagen. Also was ist auf, ja, also auf jeden Fall haben wir durch diese Kooperation eine jüngere Zielgruppe angesprochen, die uns davor gar nicht gekannt hatte. Das heißt, allein die hätten quasi vor der Kooperation, wären die nicht auf die Idee gekommen, auf die Webseite zu gehen oder in Handel und sich irgendwie die Produkte von Annemarie Berlin generell mal anzuschauen. Was auf jeden Fall was gebracht hat, ist gerade die goldenen Augenpads, die sind quasi eine Aktion gewesen, also limited. Und nach dieser Aktion ging dann quasi der sozusagen Nachverkauf los. Das heißt, die Endverbraucherinnen und Endverbraucher wurden dann quasi kontaktiert, angeschrieben. Und dann wurde quasi auch auf andere Produkte und auch auf das andere, sag ich mal, Stammartikelprodukt, die Hyaluron-Augenpads hingewiesen. Mhm. Also das auf jeden Fall schon.
Und natürlich auch die Sichtbarkeit von der Marke war natürlich eine ganz andere auf einmal. Und also ich glaube schon, dass das super viel auf die anderen Produkte abgestrahlt hat. Auch weil eigentlich ist unsere Kernkompetenz ist nämlich Gesichtspflege. So, der Gesichtspflegeanteil ist bis heute am allergrößten. Das heißt, das ganze Thema Augenpads oder auch Bodypflege, das ist gar nicht das größte Segment. Weil manchmal werden wir gefragt, ob wir neben den Augenpads noch anderes machen. Aber es gibt den allergrößten Anteil der Verwenderinnen, nimmt unsere Gesichtspflege und sagt, ah ja klar, die machen ja auch Augenpads. Also das ist eine Wahrnehmungsfrage einfach.
Wie viel Prozent Umsatz, könnt ihr da eine ungefähre Größenordnung sagen, gehen auf Produkte von Farina, also wie jetzt auch diese Lippenpads und das goldene Körperöl, die Augenpads. Ist es dann in der Außenwahrnehmung, so wie du sagst, Alisa, viel größer?
Ja. Viel, ja, definitiv. Also unser Brot- und Buttergeschäft ist Tagescreme und Nachtcreme. Die LL Regeneration zum Beispiel, die System Absolut, das sind unsere Bestsellers. Ne? Die neu gelaunchte Rose Nature Serie, das sind umsatzmäßig den Löwenanteil.
War aber ehrlich gesagt auch nie das Ziel. Also diese ganze Kooperation zahlt halt extrem auf Awareness, Markenbekanntheit, generell wie als Marke ein. War jetzt nie das Ziel, quasi die Augenpads zu dem absoluten Bestseller-Produkt zu machen. Weil du musst natürlich auch immer nochmal anschauen, fairerweise ist es nur eine Aktion, das heißt, es ist eine Limited. Und dann schaust du auf den Umsatz oder auf den Absatz. Ich sage mal, die Augenpads sind auch mit, die gehören zu den günstigeren Produkten bei uns. Das heißt, beim Umsatz treten sie halt dann gegen eine System Absolut Serie an, die halt sich im 70er-Euro-Bereich bewegt. Das heißt, wenn du jetzt einen Absatz anschaust, sind die dann natürlich auch nochmal deutlich höher als jetzt zum Beispiel die Wichtigkeit beim Umsatz.
Ihr habt es ja gerade so ein bisschen als glücklichen Zufall dargestellt. Ich glaube, da hat natürlich viel, viel mehr dazugehört. Da war auch sehr viel Geschick von eurer Seite dabei. Ist das jetzt was, auf was ihr gekommen seid, wo ihr sagt, so eine Kooperation wie Novalanolov mit Annemarie Berland, das ist das Zukunftsmodell für euch, also dass ihr da auch mit weiteren Influencern Kollektionen rausbringt, manche größer, manche kleiner, aber oder soll das eher so, soll Novalanolov so das eine Testimonial für euch sein und ihr glaubt eigentlich gar nicht daran, alle euer Geschäftsmodell jetzt mit Influencern zu vergrößern?
Lass mich da noch schnell was vorschicken, weil das glaube ich, muss ich noch richtig stellen, sonst kriege ich richtig Ärger mit der Katrin, berechtigterweise. Klar war es ganz viel Fortune, aber du musst es halt irgendwann auch in die Hand nehmen und was draus machen. Das heißt, wir hatten diesen glücklichen Zufall mit Farina, aber natürlich schon vor den goldenen Augenpads musstest du es natürlich steuern und da den Kontakt halten, ganz wichtig, und ja auch gut kommunizieren, damit sowas einfach nicht einschläft. Und dann war es natürlich Farinas Team und unser Team, die sich zu einem richtigen Zeitpunkt hingesetzt haben und gesagt haben, komm, lass uns da ein Produkt draus machen, da gibt's eine riesen Chance. Und da muss ich dann sagen, da wurde es Fortune immer weniger, sondern die haben halt einfach ein Hammer Produkt entwickelt und haben eine Hammer Kampagne, eine Hammer 360 Grad Kampagne aufgesetzt über alle Vertriebskanäle in den unterschiedlichen Phasen der Produktentwicklung bis zum Produktverkauf, über alle Werbekanäle. Und es war so ein rundes Programm und so eine runde Kampagne, dass halt im Endeffekt alle Zähnchen ineinander gegriffen haben. Und dann hat es halt auch funktioniert. Hätten wir jetzt einfach mal Golden Augenpads auf den Markt geschmissen, ohne sich dann noch mehr Gedanken zu machen, dann wäre das auch nicht so durch die Decke gegangen.
Ach, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, was sich natürlich ergeben muss. Und nochmal, da muss schon auch die Biochemie stimmen, das muss zwischenmenschlich passen. Weiß ich nicht. Also ist nicht auszuschließen, aber es ist jetzt nichts, was wir jetzt forcieren und sagen, wir sind jetzt eine Influencer-Brand und es geht nur so. Wenn sich natürlich was ergibt, dann.
Ja, und ergeben heißt halt nicht, wir suchen jemand und geben jemand Geld, sondern ergeben heißt halt, es muss wirklich passen. Also die Biochemie muss da passen. Auch die oder der Influencer muss halt sagen, ja, ich stehe auch für diese Werte der Marke ein. Und wenn es das halt nicht ist, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht machen.
Wie ihr wisst oder mitgeteilt bekommen habt, schätzen wir jede Folge in unserem Podcast Zeit für die Schätzfrage. Und es geht immer, also Larissa sucht immer eine Frage, die thematisch mal mehr, mal weniger passt, aber zumindest kann man sie immer so grob einordnen. Und wir brauchen dafür einmal unsere Handys, beziehungsweise einfach nur den Taschenrechner auf unseren Handys. Und der Einsatz ist nichts Geringeres, als dass der Gewinner oder die Gewinnerin von uns beim jeweilig anderen einen LinkedIn-Post posten darf über das Thema, was man möchte. Meine Quote ist in letzter Zeit nicht so gut. Johannes ist sehr gut, aber da Johannes heute krank ist, steigen für uns alle die Chancen.
Liebe Grüße an der Stelle, Johannes.
Ja, liebe
Gute
Grüße.
Besserung.
Viele Grüße.
So, ich mache hier einmal die Schätzfrage auf. Wow, das ist eine lange heute. Die Stiftung Familienunternehmen hat im Dezember 2021 eine Liste mit den 50 ältesten Familienunternehmen Deutschlands publiziert. Platz 1 ist The Quanting Company aus Siegen, das im Bereich Verzinkungen tätig ist. Wann wurde dieses Unternehmen, also das älteste Familienunternehmen Deutschlands, gegründet? Ich habe das noch nie gehört tatsächlich. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee, ich sag.
Wir drehen einmal um. Nikolas, was hast du?
1580.
1530.
1657. Also wir haben einmal 1530, einmal 1580 und einmal 1657. So, und die Antwort ist... Wow. Die Quanting Company wurde 1502 gegründet in Niederstein. Hey. Ich glaube, man muss einfach nur mit dem richtigen Mindset reingehen.
Das ist die halbe Miete bei allem, Romy.
In dem Fall, melde dich gerne, egal was du möchtest. Und du darfst einen LinkedIn-Post bei mir schreiben.
Okay, gibt's irgendwelche Restriktionen, Romy?
Nein. Nein.
Nein, keine Angst, ich verliebe mich.
Cool. Bevor ich euch entlasse, stelle ich euch zwei Fragen. Und zuerst kommt Johannes' Lieblingsfrage, deswegen das wäre normal Johannes' Part. Aber unser Motto bei Snox ist Why Not? Und bei uns geht es ganz viel einfach darum, einfach mal auszuprobieren, einfach mal zu machen und gar nicht so viel am Anfang zu hinterfragen, sondern ja, einfach Why Not? Ich mache das jetzt mal. Wann war das letzte Mal, dass ihr für euch Why Not dachtet?
2017.
Was genau?
Ich relativ kurzfristig entschieden, nochmal eine nicht Weltreise, aber zumindest Südamerika-Reise zu machen. Und innerhalb von einem Monat war ich quasi aus dem Unternehmen draußen und war einfach ein halbes Jahr unterwegs.
Okay, das ist wirklich ein Moment, ja. Hat sich's gelohnt?
Ja, mega. Und Überraschung. Am Anfang denkst du, hä, wie soll das funktionieren?
Es funktioniert.
Die Welt hat sich ganz normal weitergedreht, ja. War völlig in Ordnung. Also alles beim Alten, alles bestens. War eine tolle Erfahrung.
Wann habe ich mir das letzte Mal Why Not gedacht? Ich springe so hin und her zwischen ganz großen und ganz kleinen Themen. Aber ich glaube, das große Thema, was mir einfällt, war tatsächlich die Entscheidung, dass wir gesagt haben, dass mein Mann und ich gesagt haben, wir wollen noch ein drittes Kind haben. Und dann überlegt man sich so, ist es jetzt eine saugute Idee, wenn du gerade das Familienunternehmen übernommen hast, beziehungsweise in wenigen Wochen übernehmen wirst. Das war damals Ende 2019 oder Anfang 2020. Und wir, unsere Kinder sind ganz nah beieinander. Also die sind alle nur 1,25 Jahre auseinander. Das heißt, wir hatten eine Einjährige und eine Zweijährige und haben überlegt, wollen wir jetzt echt noch ein drittes Kind haben? Haben auch gesagt, hey, why not? Ist doch das Allercoolste, Kids zu haben. Und das braucht man es auch nicht ewig verkopfen. Jetzt gucken wir, ob es klappt. Und schönerweise hat es auch sofort geklappt. Und jetzt haben wir 3 Kinder im Alter von 2, 3 und 4.
Oh, das ist aber schön. So einen Moment hatten wir noch nie. Sehr cool. Das ist ja cool. Allerletzte Frage, meine Lieblingsfrage. Vielleicht könnt ihr die für den jeweils anderen beantworten. Wir haben hier ganz selten 2 Leute im Podcast. Welche Charaktereigenschaft hat euch dahin gebracht, wo ihr heute seid? Wenn ihr nur eine nennen dürft über den jeweils anderen.
Ja.
Umsetzungsstärke.
Meist nett oder weniger nett.
Bei meinem Bruder ist es Umsetzungsstärke.
Umsetzungsstärke, also ja, einfach schnell ins Machen kommen?
Gar nicht die Geschwindigkeit, also auch, sondern tatsächlich das tun, was, mein Bruder macht das, was er sagt. Und das ist sehr zuverlässig und sehr akkurat.
Okay, sehr gut.
Bei Lisa würde ich sagen, Charisma und Empathie.
Oh.
Das ist ja lieb, sogar gleich 2.
Ja, das geht ja Hand in Hand. Also, ja.
Das stimmt. Ich finde es so schön, weil wir haben dieses Jahr, ich glaube, jetzt so 35 Podcast-Folgen bisher aufgenommen. Und Empathie ist jetzt, glaube ich, 2-mal gefallen. Also mit heute das 2. Mal. Aber ansonsten kommt jedes Mal was anderes raus. Und Umsetzungsstärke kommt auch ganz neu mit auf die Liste. Vielen, vielen Dank euch. Das war sehr schön. Ich habe noch mehr Einblicke bei euch bekommen. Ich habe euch schon ganz lange auf die Liste immer wieder geschrieben und habe immer wieder Larry gesagt, frag dich jetzt mal an. Deswegen hat es mich sehr gefreut, heute mit euch zu sprechen. Und vielen, vielen Dank für die ja auch sehr ehrlichen Einblicke, was natürlich die Kooperation mit Farina angeht. Aber ich finde es noch viel, viel spannender auch, wenn man dann von den seltenen Fällen hört, wo ein Familienunternehmen in der 3. Generation geführt wird und gerade in dieser Umbauphase oder Übernahmephase ist. Vielen, vielen Dank.
Danke dir vielmals, Rumi, für die Fragen. Ciao, ciao.
Tschüss. Ja, das war einfach die letzte Folge für dieses Jahr, wie verrückt. Und was ein schöner Abschluss mit Alicia und Nicolas von Annemarie Berlin. Ich habe mich so sehr gefreut. Ich folge diese Marke schon so lange und was sie machen. Und ja, für mich der perfekte Abschluss. Ich hoffe für euch auch. Wir gehen jetzt erstmal in eine Mini-Winterpause und sind am 2. Januar zurück mit Lockhart. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder zuschaltet. Johannes ist dann auch wieder am Start. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal frohe Weihnachten, eine sehr schöne, ruhige Zeit und ja, einen guten Rutsch. Macht's gut, bis dann.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.